Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten. Meine lieben Zuhörer, ja, seid begrüßt zum zweiten Teil der großen Ernährungsstaffel. Ja, hört in die Folge 1 rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und geht auch gerne in den reinen Tatort Gesundheit Ernährungspodcast, weil ich mir gesagt habe, ich möchte hier weiterhin auch weitere und andere Themen, spannende Themen einflechten. Und für die, die sich nur über Ernährung interessieren oder dieses Ernährungsthema geballt haben wollen, die switchen over und um zum Ernährungspodcast oder bleiben natürlich einfach abonniert in beiden Podcasts und empfehlen mich natürlich auch weiter. Ja, um was geht es heute? Heute geht es darum, dass bei der Ernährung natürlich der Darm im Mittelpunkt steht. Der Darm, der im Mund anfängt und am After aufhört. Was oben reinkommt und kommt unten irgendwie wieder raus. Im besten Fall wird es auf dem Weg durch den Körper so verarbeitet, dass wir die meisten Nährstoffe, die wir brauchen, verarbeiten und die Giftstoffe und Nährstoffe, die wir nicht brauchen, eben wieder ausscheiden. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Es sind ja mehrere Meter Darm und das möchte ich heute so ein bisschen mit meinen KI-Assistenten, die hier in zwei Interviews euch das Thema im Rahmen einer Buchvorstellung interessant ja, präsentieren werden, euch näher bringen und euch auch nochmal ganz dringend in diesem Podcast müsst ihr dann bitte einmal zurückklicken, einmal zum 18.05.25 und zum Neujahrsspecial. Es geht nämlich darum, was ist denn das Ernährungsmittel, das Nahrungsmittel, was ihr in der größten Menge tagtäglich oben reinkippt und das auch letztendlich unten wieder rauskommt oder meinetwegen auch über den Harnweg, also über den Urin ausgeschieden wird. Natürlich das Wasser, das Trinkwasser. Und ich möchte unbedingt euch nochmal motivieren, die beiden Folgen mit Miriam Leich, der Wasserexpertin vom 18.05.25 und eben vom Neujahrsspecial mit dem Hydrogenwasser, also Wasserstoffwasser, nochmal anzuhören. Ich will es hier gar nicht so sehr vertiefen, weil da kriegt ihr alles eigentlich mit. Aber es ist ja ganz klar, dass das, was ihr zu euch nehmt, dann besser ist, wenn ihr das Lösungsmittel im Wasser wird gelöst, im Wasser wird gekocht, im Wasser trinkt ihr auch Nährstoffe, vor allem auch Vitamine, vielleicht im Saft, aber auch in einer wässrigen Lösung. Also ist es eigentlich alles flüssig mit Wasser vermischt und vermengt. Und Speichel ist ein großes Thema. Das wird wahrscheinlich nochmal ein separates Thema werden, vielleicht in der nächsten Folge, weil es gut zum Darm dazu passt. Ich habe gerade gesehen, ich war gerade in Berlin, da gibt es eine Ausstellung in der Charité, also wer in Berlin ist und Interesse hat, da gibt es eine Ausstellung über Schleim, also wie Schleim eigentlich wichtig ist im Körper und Schleim besteht ja letztendlich zu, weiß ich gar nicht, 95%, 98%, 99% aus Wasser, also auch ein Wasserthema, der Schleim in unserem Körper, natürlich auch Darmschleim und das große Thema Mikrobiom, die Bakterien in unserem Darm, wird heute natürlich auch noch besprochen werden, angesprochen werden, weil es in zwei Wochen gibt es ja noch ein weiteres Thema, das dann auch nochmal über den Darm weil der Darm nämlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Unten und am Ende dieser Folge werde ich noch ein paar Hacks für eure Darmgesundheit geben. Also erstmal darüber, wie man Darmgesundheit auch messen kann und messen sollte. Und auch auf den zweiten Teil, den zweiten Teil für Darm in zwei Wochen verweisen. Es ist also wieder sehr viel spannendes Thema hier und heute in dem Thema, in dem Wasserthema, was ihr bitte anklicken könnt. Im Podcast Ernährung sind die beiden Folgen im Übrigen mit aufgelistet, also die kann man sofort aufrufen. Und natürlich das Thema Ernährung startet mit dem Darm. Und deshalb sage ich immer, Behandelt euren Darm mit Charme. Ja, ich möchte das Thema heute im Rahmen einer Buchbesprechung näher angeben. 2017, so lange ist es schon her, also 9 Jahre, da ist Julia Enders, eine angehende Gastroenterologin, also Fachärztin für Magen, Darm und Verdauungsgeschichten, also natürlich auch Leber und was dazugehört, ein Buch geschrieben hat, Darm mit Charme. Deswegen sage ich ja auch, also der Darm hat Charme in ihrer Überschrift. Ich sage, behandelt euren Darm mit Charme. Und diese Julia Enders hat auch letztes Jahr ein neues Buch rausgebracht, wo sie aus dem Fokus Darm heraustritt und den ganzen Körper sich anguckt. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber ich werde das sicherlich auch besprechen. Ob das in die Ernährungsreihe reinpasst, weiß ich nicht. Aber ich habe vor, Julia Enders hier in den Podcast einzuladen. Da sie aber nur über die Verlage zu erreichen ist und nicht direkt, ich habe also keinen direkten Kontakt zu ihr gefunden, auch nicht über Facebook, Instagram oder sonstiges, kann das ein bisschen dauern, aber ich habe fest mir vorgenommen, dass sie eben das Buch Darm mit Charme und das neue Buch Organe oder so ähnlich auch vorstellen wird. Jetzt wird euch aber in einem ersten Teil meine beiden KI-Assistenten euch den Darm erklären, aus der Sicht von Julia Enders, warum der Darm ja letztendlich unerkannt wichtig für unser Leben ist.
Herzlich willkommen zur heutigen Buchbesprechung. Ich bin Maria und bei mir sitzt AI. Und AI, stell dir folgendes Szenario vor. Ein Mensch isst ein Stück Schokoladentorte. Wir alle konzentrieren uns auf diesen Moment im Mund, auf den Löffel, den Geschmack. Aber das ist der sogenannte Löffelirrtum. Wir betrachten nur die Krone des Baumes. Die eigentliche Sensation, das gigantische Wurzelwerk, das diese Torte in uns verarbeitet, ignorieren wir völlig. Unser Darm.
Das ist ja wie in der Politik. Man freut sich über das schöne Plakat zur Eröffnung des Hauptstadtflughafens, aber dass im Untergrund die Kabelstränge im Wasser liegen und die Sprinkleranlage die Kellerabteile flutet, das will wieder keiner sehen. Wir sind eine Gesellschaft der Oberflächenbetrachter geworden.
Genau diese Infrastruktur im Untergrund ist aber meisterhaft organisiert. Nehmen wir mal die diplomatischste Verhandlung deines ganzen Körpers, die am Darmausgang. Du hast nicht nur einen Schließmuskel, sondern zwei. Einen inneren und einen äußeren.
Zwei? Da wurde also schon wieder eine bürokratische Zwischenebene eingezogen. Das erklärt natürlich einiges.
Es ist ein geniales System. Der innere Schließmuskel ist unser unbewusster Mitarbeiter. Dem ist Etikette völlig egal. Der prüft nur, ist da was? Wenn ja, will er es loswerden. Er schickt dann einen sogenannten Testhappen in die kleine Kammer zwischen den beiden Muskeln. Dort sitzen hochsensible Sensorzellen, die analysieren, ist das fest oder gasförmig? Und dann schickt dieser Bereich eine Meldung ans Gehirn.
Ein Testhappen. Das heißt, mein Unterbewusstsein macht eine kleine Machbarkeitsstudie und reicht sie an die Chefetage weiter. Sehr geehrtes Gehirn, wir haben hier ein Gasgemisch. Dürfen wir entlüften?
Exakt so. Und dann kommt der äußere Schließmuskel ins Spiel. Das ist der bewusste Kollege. Das Gehirn schaut sich um. Wo sind wir gerade? Sitzen wir bei Tante Bertha im Wohnzimmer auf dem weißen Sofa bei Kaffee und Kuchen? Dann funkt das Gehirn nach unten. Auf gar keinen Fall. Äußerer Schließmuskel, bitte dicht machen.
Der äußere Muskel ist also der konservative Pragmatiker, der die Gesellschaftsordnung aufrechterhält. Während der innere, wie so ein radikaler Aktivist, einfach alles sofort auf die Straße bringen will, muss der äußere sagen, nein, wir können hier bei Tante Bertha nicht einfach unsere inneren Wahrheiten ausleben. Man darf eben nicht immer alles rauslassen, nur weil es sich gerade richtig anfühlt.
Und das Verrückte ist, wenn der äußere Muskel oft genug Nein sagt, zieht sich der innere Muskel mit dem Testhappen wieder zurück und wartet. Bis wir dann endlich auf der Toilette sitzen. Aber selbst da machen wir in der modernen Welt einen riesigen anatomischen Fehler. Wir sitzen im 90-Grad-Winkel.
Sondern? Soll ich im Handstand auf dem Klo stehen?
In der Hocke. Wenn wir normal auf dem Klo sitzen, legt sich ein Muskel wie ein Lasso um den Enddarm und knickt ihn ab. Wie ein Gartenschlauch. Das ist ein Verschlussmechanismus für den Alltag. Nur wenn wir in die Hocke gehen, löst sich dieses Lasso komplett. Der Weg wird gerade. Es gibt Studien, die zeigen, in der Hocke dauert das große Geschäft im Schnitt 50 Sekunden. Auf dem modernen Sitzklo 130 Sekunden.
50 Sekunden statt 130 Sekunden. Das heißt, die westliche Zivilisation hat ein Sitzmöbel erfunden, das unsere eigene Autobahnausfahrt künstlich blockiert, damit wir dann Ballaststoffe essen müssen, um den Stau wieder aufzulösen. Das ist eigentlich die perfekte Metapher für den modernen Staat. Wir schaffen erst das Problem durch fehlerhaftes Design und gründen dann drei Arbeitskreise für die Lösung. Ein kleiner Hocker vor der Toilette reicht also.
Ein kleiner Hocker reicht völlig aus. Füße hoch, Oberkörper leicht nach vorn und der Knick ist weg. Aber lass uns noch mal ganz an den Anfang zurückgehen, in die Eingangshalle. Den Mund. Dort passiert etwas Magisches, bevor das Essen überhaupt die Speiseröhre erreicht. Wir produzieren Speichel und dieser Speichel ist nicht einfach nur Wasser. Er ist voll mit Muzinen. Das sind Moleküle, die sich wie Spider-Man-Netze auswerfen.
Spider-Man-Netze im Mund. Das wird ja immer besser. Was fangen die denn? Karies?
Sie fangen die Bakterien ein und umhüllen unsere Zähne mit einem Schutzfilm. Aber noch viel faszinierender. 2006 haben Forscher im Speichel einen Stoff namens Opiorphin entdeckt. Das ist ein körpereigenes Schmerzmittel und es ist bis zu 6-mal stärker als Morphium.
6-mal stärker als Morphium? Moment mal. Wenn mein eigener Speichel stärker ist als Morphium, warum tut es dann immer noch weh, wenn ich mir auf die Zunge beiße?
Weil es nur in winzigen Dosen vorkommt. Es sorgt dafür, dass uns das ständige Kauen und Schlucken nicht wehtut und es schützt empfindliche Stellen im Mund. Nachts allerdings, wenn wir schlafen, drosselt der Körper die Speichelproduktion extrem. Dann vertrocknen diese Spider-Man-Netze, das Opiorphin geht zurück und die Bakterien feiern eine riesige Party. Deshalb haben wir morgens diesen typischen Mundgeruch. Wir putzen uns also morgens nicht nur die Zähne, wir beenden eine illegale Bakterien-Rave-Party.
Eine illegale Rave-Party in meinem Gesicht. Weißt du, früher dachte ich, mein Körper wäre mein Eigentum. Heute lerne ich, ich bin eigentlich nur der Vermieter für ein extrem diverses, linksautonomes Zentrum von Mikroben, die nachts ohne mich feiern.
Und warte ab, wie dieses Essen dann nach unten transportiert wird. Die Speiseröhre ist nämlich kein simples Rohr. Sie ist ein starker Muskel, der das Essen wellenartig nach unten drückt. Man könnte Kopf über Wasser trinken und es käme trotzdem im Magen an. Aber die Speiseröhre hat ein Problem. Sie kann nicht zielen.
Sie kann nicht zielen? Ein 1,50 Meter großes Rohr, das nicht weiß, wo das Ende ist?
Sie mündet nicht mittig in den Magen, sondern seitlich. Stell dir den Magen wie einen Quasimodo vor. Er ist asymmetrisch, schief und krumm. Er liegt auch nicht, wie viele denken, irgendwo unten im Bauch, sondern ganz weit oben, direkt unter dem Herzen und drückt links sogar gegen die Lunge. Weil er so schief ist, bildet er eine Art Tasche.
Quasimodo unter dem Herzen. Das erklärt, warum manche Leute denken, sie haben einen Herzinfarkt, wenn sie in Wahrheit nur zu viel Zwiebelkuchen gegessen haben.
Genau das. Das nennt sich Röhm-Held-Syndrom. Die Gase im Magen drücken das Zwerchfell nach oben und quetschen das Herz ein. Aber diese schiefe Form hat einen genialen Sinn. Flüssigkeiten können an der kurzen Seite des Magens quasi direkt durchrauschen in den Darm. Feste Nahrung plumpst in die große, weite Tasche des Quasimodo und wird dort stundenlang durchgeknetet und mit Säure vermischt.
Der Magen trennt also den Wein vom Braten. Das ist das erste Organ, das mir wirklich sympathisch ist. Ein echter Sommelier. Und was passiert mit der Luft, die ich beim Trinken mitschlucke?
Die sammelt sich in der höchsten Kuppel dieses schiefen Magens, direkt unter dem Herzen. Und weil der Magen eher auf der linken Körperhälfte liegt, gibt es einen medizinischen Trick. Wenn du auf der linken Seite liegst, kann die Luft viel leichter aus dem Magen nach oben entweichen. Du kannst linksseitig besser rülpsen.
Linksseitig besser rülpsen. Das schreibe ich mir auf für die nächste politische Debatte. Wenn von links nur heiße Luft kommt, liegt das vielleicht an der asymmetrischen Magenanatomie.
Wenn der Quasimodo-Magen dann fertig ist, gibt er den Speisebrei millimeterweise an den eigentlichen Superstar unseres Körpers weiter, den Dünndarm. AI, das ist ein 7 Meter langer Schlauch, aber von innen ist er nicht glatt. Er ist ausgekleidet mit Zotten. Auf diesen Zotten sitzen wieder kleinere Zotten. Wenn man das alles ausbreiten würde, käme man auf eine gigantische Fläche. Er sieht unter dem Mikroskop aus wie feinster Samt.
7 Meter Samt. Das klingt nach dem Schlafzimmer eines exzentrischen Modezaren aus den 70ern. Und was macht dieser Samt genau?
Er saugt auf. Alles, was wir essen, wird hier in seine kleinsten Moleküle zerlegt und durch diese riesige Oberfläche ins Blut gesaugt. Und hier kommt etwas Spannendes ins Spiel. Kochen. Die Menschheit hat irgendwann angefangen, Essen zu kochen. Weißt du, was Kochen aus Sicht des Dünndarms ist?
Wahrscheinlich eine Arbeitserleichterung.
Es ist Outsourcing. Wir haben die Vorverdauung einfach nach außen verlagert, in den Kochtopf. Der Dünndarm spart dadurch massiv Energie, die wir stattdessen in die Entwicklung unseres riesigen Gehirns stecken konnten. Wir wären ohne den Kochtopf niemals so schlau geworden.
Outsourcing in den Kochtopf, das ist herrlich. Wir haben die mühsame Basisarbeit ausgelagert, damit das Management oben im Kopf mehr Zeit hat, sich philosophische Probleme auszudenken, die es ohne das große Gehirn gar nicht gäbe. Und was ist dann mit Vollkornbrot? Da wird uns doch immer erzählt, wie toll das ist, weil der Körper so hart dafür arbeiten muss.
Genau. Vollkornbrot ist wie ein gut gesicherter Tresor voller Zuckerbausteine. Die Moleküle hängen fest aneinander. Der Dünndarm muss arbeiten wie ein Bergmann, um den Zucker langsam und stetig ins Blut abzugeben. Deshalb macht es lange satt. Wenn du aber puren Zucker isst oder einen Apfelsmoothie trinkst, ist das wie eine Bombe. Der Dünndarm wird überflutet, das Blut wird überschwemmt.
Eine Zuckerbombe im Samtschlafzimmer. Aber was passiert, wenn Leute diese Fructose gar nicht mehr vertragen? Gefühlt hat heute jeder Zweite eine Unverträglichkeit. Das ist ja schon fast ein Lifestyle-Statement geworden.
Das ist der Clou. Fructoseintoleranz ist oft gar keine Krankheit. Unser Dünndarm hat schlichtweg nur eine begrenzte Anzahl an Transportern für Fruchtzucker. Wenn du dir morgens einen riesigen Smoothie aus 5 Äpfeln, 2 Bananen und Agavendicksaft reinziehst, sind die Transporter nach 5 Minuten völlig überlastet. Die restliche Fructose wandert unverdaut weiter in den Dickdarm. Und dort stürzen sich die Dickdarmbakterien auf diesen Zucker und produzieren massiv Gase. Das gibt dann furchtbare Bauchschmerzen. Es ist eine völlig normale Reaktion auf ein absolut unnatürliches Überangebot.
Wir konsumieren also den Fruchtzucker von 5 Äpfeln in 10 Sekunden. Das System kollabiert wegen Überlastung der Transportwege und wir rennen zum Arzt und verlangen eine Diagnose, weil wir uns als Opfer unserer Genetik fühlen. Großartig. Man kann Wahrheiten einfach nicht erfinden. Die schreibt nur die Realität.
Das System ist eigentlich unglaublich robust. Und falls doch mal alles zusammenbricht, zum Beispiel bei einer schweren Durchfallerkrankung, wenn der ganze Darm leer gespült wird, haben wir noch ein letztes Ass im Ärmel. Den Blinddarm, genauer gesagt den Wurmfortsatz. Den halten viele für nutzlos.
Den Wurmfortsatz, den man früher einfach prophylaktisch rausgeschnitten hat, wie so ein lästiges Anhängsel?
Genau den. Man hat inzwischen herausgefunden, dass der Wurmfortsatz ein Safe ist. Ein Hochsicherheitslager für unsere allerbesten Darmbakterien. Wenn der ganze restliche Darm durch eine Infektion komplett evakuiert wurde, gehen die Türen dieses Safes auf. Die guten Bakterien kommen heraus und bevölkern die verlassene Landschaft neu. Er ist das Backup-System für unser Mikrobiom.
Ein bakterieller Bunker für den Ernstfall. Weißt du, Maria, ich muss zugeben, die Evolution hat da unten im Dunkeln eine bessere Krisenprävention verbaut als unsere Regierung beim Katastrophenschutz. Da können wir von diesem Quasimodo und seinem Wurmfortsatz noch einiges lernen.
Ja, danke, Maria und AI. Ich finde, die haben es richtig gut dargestellt, warum der Darm so wichtig ist. Also als Überblick als Start in das Thema. Und angesprochen haben Sie ja am Schluss auch das Thema Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien. Sehr spannend fand ich, unter anderem auch für mich, der seinen Wurmfortsatz schon mit, wie alt war ich? War ich denn da? Neun, glaube ich. Mit neun verloren habe, weil er eben entzündet war und ist er weg. Also mein Backup ist nicht da. Ich muss also noch besser darauf achten, dass meine Darmbakterien dort im Darm ja gut sind, weil sie dann rausgespült werden, falls man soweit ist, weil mein Wurmfortsatz eben nicht mehr existiert. Ja, Mikrobiom, also Bakterien im Darm, die wir dann bitte auch mit Charme behandeln sollten. Wie das auch mit Hex funktioniert, was ich euch als Tipps noch mitgebe, das kommt dann nach dem zweiten Teil der KI-Assistenten, die auch wieder aus dem Buch von Julia Enders einen spannenden Talk gemacht haben, ein spannendes Gespräch. Ja, hört mal rein, was in eurem Darm abgeht. Es ist einfach unfassbar spannend.
Willkommen zum zweiten Teil der Buchbesprechung. Ich bin Maria, hier mit AI. Und AI, stell dir mal vor, du schaust aus dem Weltall auf die Erde. Du siehst Wüsten, du siehst Regenwälder, Ozeane. Und jetzt zoomst du extrem nah heran. Nicht auf einen Kontinent, sondern auf einen Menschen. Auf dich. Aus der Perspektive einer Mikrobe bist du nämlich kein Individuum. Du bist ein Planet, der von etwa 100 Billionen Bakterien bewohnt wird.
100 Billionen. Das ist eine Zahl, die man sonst nur aus den Haushaltsdebatten in Berlin kennt. Aber gut, ich bin also ein Planet. Wahrscheinlich ein ziemlich überbevölkerter Planet mit maroder Infrastruktur, wenn ich mir meinen Rücken so ansehe.
Infrastruktur ist das perfekte Stichwort. Denn genau wie auf der Erde gibt es auf deinem Körper völlig unterschiedliche Klimazonen. Dein Unterarm oder dein Ellbogen, das ist für Bakterien wie die Wüste Gobi. Trocken, kaum Nährstoffe, ein hartes Pflaster. Aber dein Darm? Das ist der absolute Amazonas-Regenwald, ein tropisches, nährstoffreiches Paradies.
Die Wüste Gobi am Ellbogen. Das erklärt zumindest, warum Handcreme dort sofort verdunstet. Aber bleiben wir mal bei diesem Amazonas in meinem Bauch. Was genau treiben diese 100 Billionen Untermieter da? Zahlen die Miete?
Sie zahlen ihre Miete, indem sie dein Überleben sichern. Man nennt dieses Spektakel im Darm auch gerne das Bakterien-Woodstock. Da treffen Billionen von Mikroben auf dein Immunsystem. Und das Immunsystem ist wie so ein Türsteher, der dort lernt, wen er reinlässt und wen nicht. Es lernt exakt zu unterscheiden zwischen einem freundlichen »Hi, ich helfe bei der Verdauung« und einem »Du gefällst mir tot besser, ich bin ein Erreger«.
Ein Bakterien-Woodstock. Hoffen wir mal, dass die da unten nicht anfangen, bewusstseinserweiternde Substanzen zu konsumieren und gegen das System zu protestieren. Obwohl, manchmal fühlt sich meine Verdauung genauso an. Aber du hast mir vor der Show noch ein anderes Bild versprochen. Irgendwas mit Surfen in der Nase?
Oh ja, das Action-Surf-Szenario. In deiner Nase sitzen winzige Flimmerhärchen, die in einem ständigen, wellenartigen Rhythmus schlagen. Und darauf liegt eine Schleimschicht. Bakterien, die du einatmest, fallen in diesen Schleim und werden dann von den Flimmerhärchen, wie auf einem Surfbrett, in Richtung Rachen gesurft, wo sie dann im Magensaft landen und unschädlich gemacht werden. Es ist buchstäblich ein Surf-Hotspot für Mikroben.
Bakterien surfen auf meinem Nasenschleim in ihren sicheren Tod durch Magensäure. Das ist Poesie, wirklich. Ein herrlicher Kreislauf des Lebens. Aber warte, wenn die alle da unten in meinem Amazonas sitzen und Woodstock feiern, haben die eigentlich ein Mitspracherecht bei dem, was ich oben in den Schacht werfe?
Und ob. Über den Nervus vagus, das ist eine direkte Nervenautobahn zwischen Darm und Gehirn, können deine Bakterien Signale senden. Wenn du zum Beispiel eine bestimmte Kultur von Bakterien herangezüchtet hast, die Zucker lieben, und du gehst an einer Bäckerei vorbei, dann funken die über diesen Nerv nach oben. Die brüllen im Grunde, »Torte! Wir wollen Torte!« Und du denkst, du hast Appetit. Dabei sind es deine Bakterien, die bestellen.
Das ist ja fantastisch. Endlich habe ich eine medizinisch fundierte Ausrede. Herr Richter, ich wollte dieses fünfte Stück Schwarzwälder Kirschtorte gar nicht essen. Mein Bakterien-Woodstock hat randaliert. Das ist die ultimative Absolution.
Aber weißt du, was die wirklich spannende Frage ist? Wo diese ganzen Untermieter eigentlich herkommen? Denn im Mutterleib ist ein Baby noch fast komplett steril. Die wichtigste Sicherheitskontrolle und das erste große Impfpaket des Lebens passiert genau bei der Geburt. Durch den Geburtskanal.
Der Geburtskanal. Das heißt, der Amazonas-Regenwald in unserem Bauch wird in genau diesem Moment angepflanzt?
Exakt. Wenn ein Baby auf natürlichem Weg geboren wird, wird es regelrecht in Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, der Mutter gebadet. Diese Bakterien besiedeln sofort die Haut, den Mund und den Darm des Babys. Sie machen es sauer und damit extrem unattraktiv für gefährliche Erreger. Das ist der perfekte Startdünger für das Ökosystem.
Okay, Lactobacillen als Türsteher-Startpaket. Aber was passiert dann bei einem Kaiserschnitt? Da fällt diese Rutschpartie durch die Milchsäurebakterien ja komplett aus.
Genau da liegt das Problem. Bei einem Kaiserschnitt wird das Baby nicht mit den schützenden Bakterien der Mutter besiedelt, sondern mit dem, was gerade so in der Luft oder auf der Haut der Ärzte ist. Das sind oft Krankenhauskeime oder typische Hautbakterien. Es dauert Monate, manchmal Jahre, bis sich das Mikrobiom eines Kaiserschnittbabys an das eines natürlich geborenen Babys angeglichen hat. Das Immunsystem muss am Anfang viel härter rudern.
Krankenhauskeime als Erstbezug. Das ist, als würdest du ein neues Haus bauen und die ersten Mieter sind direkt eine Rockerbande. Aber die Natur hat da doch bestimmt einen Reparaturmechanismus, oder? Man lässt das Kind ja dann nicht einfach mit der Rockerbande allein.
Dafür gibt es das absolute Superfood, Muttermilch. Und jetzt halte dich fest. In der Muttermilch sind bestimmte Zuckerstrukturen, sogenannte Oligosaccharide, die das Baby überhaupt nicht verdauen kann. Null. Das Baby hat nicht die Enzyme dafür.
Warte, die Mutter produziert aufwendig Nährstoffe in der Milch, die das Kind gar nicht verarbeiten kann? Das klingt nach staatlicher Förderpolitik. Wo ist der Sinn?
Haha, der Sinn ist, dass dieser Zucker nicht für das Baby ist. Er ist ausschließlich Futter für die Bifidobakterien im Darm des Babys. Die Mutter füttert also nicht nur ihr Kind, sie füttert auch aktiv das Mikrobiom ihres Kindes heran. Die Bifidobakterien verstoffwechseln das und trainieren das junge Immunsystem.
Die Mutter füttert also gezielt die Untermieter. Das ist faszinierend. Das bedeutet ja aber auch, dass das, was wir essen, permanent bestimmt, wer in unserem Bauch überlebt und wer auszieht.
Absolut. Dein Lebensstil formt deinen inneren Zoo. Ein grandioses Beispiel dafür sind Japaner. Man hat herausgefunden, dass viele Menschen in Japan Bakterien im Darm haben, die spezielle Enzyme besitzen, um Meeresalgen, wie in Sushi, aufzuspalten. Diese Bakterien haben sich das Werkzeug von Meeresbakterien abgeschaut und in ihre eigene DNA eingebaut. Bei Europäern findet man diese Sushi-Bakterien fast nie, weil Algen hier historisch gesehen nicht auf dem Speiseplan standen.
Sushi-Bakterien mit geklauten Werkzeugen von Meeresmikroben. Wir denken immer, wir seien autonome, freie Individuen, die große Entscheidungen treffen. Und am Ende des Tages sind wir nur ein wandelndes Transportmittel für mikroskopisch kleine Algenzersetzer und Tortenschreihälse. Ein schöner Gedanke eigentlich, nimmt ein bisschen den Druck raus.
Ja, danke für dieses tolle Gespräch über das Mikrobiom. Das werden wir nächste Woche noch vertiefen, wenn es darum geht zu schauen, nicht nächste Woche, sondern nächste Folge in zwei Wochen, wie die Mikrobiom-Bakterien sich zusammensetzen. Also, was macht man jetzt eigentlich, um zu gucken, ob sein Darm funktioniert? Man schaut sich den Stuhl an. Man schaut sich den Stuhl an in der Konsistenz an. Da kann man nachgucken, es gibt 7 Typen von Stuhlgang und es gibt eben da bestimmte Typen, die angestrebt werden sollten und andere, die zeigen eben an, dass der Stuhlgang nicht okay ist. Da werde ich einen Link unten in die Shownotes reinschreiben, da könnt ihr euch auch Bilder angucken, wie solcher Stuhlgang auszusehen hat. Wie man den erreicht, ist ein anderes Thema, aber ich möchte jetzt gerne mal kurz über die Messungen sprechen. Früher hat man das Zonulin gemessen, Zonulin war ein Marker für die Darmgesundheit im Sinne von dass man herausfinden konnte, ob es sich um einen defekten Darm gehandelt hat, um Löcher im Darm, um einen Darm, der nicht richtig funktioniert. Wird heute nicht mehr gemacht. Heute wird das IFAB abgenommen. Das IFAB zeigt eben auch an, wie der Darm in den kleinsten Strukturen, also dort, wo die Nährstoffe in den Körper übergehen und wo die Giftstoffe aus dem Körper in den Darm, in den Stuhlgang abgegeben werden, wo der Austausch stattfindet. Dort gibt es sogenannte Silent Inflammation. Man sagt heutzutage, dass der Darm die erste Pforte, der erste Punkt des Inflammasoms ist. Das Inflammasom ist ein eigenes Organ, wie die Haut, die man ja oft auch nicht als Organ wahrgenommen hat. Also die Gesamtheit des Abwehrsystems im Körper startet, auch an der Haut natürlich, im Mund sowieso, ist aber auch Darmanteil und im Darm eben auch. Und eben als ganz wichtiger Anteil des Inflammasoms. Zum Inflammasom werde ich bestimmt im Tatort Gesundheit irgendwann auch eine eigene, na Staffel wird es nicht werden, aber 1, 2, 3 Folgen werden es wahrscheinlich dann doch werden. Bitte nehmt also das IFAB ab, geht zu eurem Arzt und lasst euch das IFAB, ich werde das unten verlinken, wie das heißt, bestimmen, bestenfalls jetzt direkt nächste Woche, damit ihr dann hören könnt, was ich dazu berichten habe in der nächsten Folge. Da werde ich ein bisschen in die Feinheiten reingehen. Und gibt einen Stuhlgangtest ab, einen Mikrobiomtest. Natürlich ist der Mikrobiomtest nur ein Marker der aktuellen Situation, was so in den letzten paar Tagen passiert ist, aber auch durchaus eine Aussage über Bakterien, wie wir uns die angezüchtet haben in den letzten Wochen und Monaten, weil auch eine Menge von Bakterien ja erstmal sich bilden müssen. Das geht auch nicht über mehrere Stunden und Tagen, das dauert auch ein paar Wochen. Es gibt aber auch inzwischen Tests, das werde ich auch nächste Folge vertiefen, die eben die Membrandurchlässigkeit im Darm oder die allgemeine Membrandurchlässigkeit im Darm anzeigen können, um den Stand zu kennen. Warum ist das so wichtig? Ja, wir sollten natürlich wissen, wie es uns geht. Haben wir schon einen perfekten Darm? Können wir ganz woanders einsteigen, als wenn wir herausfinden, dass unser Mikrobiom völlig durcheinander ist? Natürlich können wir sagen, unser Stuhl sieht super aus, wird der Rest super sein. Hat jeder einen perfekten Stuhl immer? Beziehungsweise ist ein perfekter Stuhl eine Garantie, dass auch das Mikrobiom stimmt? Es gibt immer Anzeichen dafür, dass es wohl nicht so schlimm ist. Aber es gibt eben auch Beweise und Nachweise. Und deshalb guckt man besser tatsächlich dort, wo wir gucken wollen, im Darm. Also diese beiden Werte entnehmt doch bitte. Und dann werden wir das in 2 Wochen alles noch ein bisschen genauer besprechen. Und mal schauen, ob ich dann schon Julia Enders hier mit in den Podcast einbauen kann oder zumindest sagen kann, wann ich denn die Buchautorin dieser beiden Bücher, das eine Buch haben wir ja heute besprochen, da wird auch nächste Woche noch in der nächsten Folge in 2 Wochen noch etwas darüber zu berichten sein. Und dann wird es weiterhin wieder spannend bleiben, jetzt in der Staffel Ernährung und in dem Podcast Ernährung, wo ich euch einlade, auch dort mal rüber zu schalten. Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hört den TrueMade Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMed Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.